Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
On the Road. Mit diesem 1957 erschienenen Buch schuf Jack Kerouac ein Schlüsselwerk für das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Und er wurde zu einer der Symbolfiguren der amerikanischen Gegenkultur. Am 12. März wäre Kerouacs 100. Geburtstag. Lonesome Traveler. Jack Kerouac, Pionier der Beat Generation. Von Daniel Gutmann und Joachim Paluzki.
Im Jahr 1948 sagte ich zu John Cleland Holmes, das ist wirklich eine Beat Generation. 1952 veröffentlichte er einen Artikel in der New York Times mit der Überschrift Das ist die Beat Generation und bezeichnete mich darin als Urheber dieser Wortschöpfung.
He was the most imaginative, creative writer that I have ever known.
Er war der fantasiebegabteste und kreativste Schriftsteller, dem ich je begegnet bin. Wie Louis Armstrong einmal sagte, wenn du es nicht hören kannst, wirst du es auch nie verstehen. Die Interaktion zwischen Fantasie und Realität ist die Quelle aller Literatur.
Mit Beat ist nicht unbedingt Beat Up, geschlagen sein gemeint. Es kann diese Bedeutung haben, aber es kann auch beatific bedeuten, glückselig sein. Beats sind mystische Reisende, meist ohne einen Cent in der Tasche, aber nicht unbedingt ungebildet. Wir Beats befinden uns auf dem Weg einer spirituellen Revolution. Wir glauben an den Pulsschlag des Herzens. Beats sein ist zum Beispiel, mit einem Rucksack auf Berggipfel zu wandern und um Erlösung für uns alle zu beten. Oder in irgendwelchen Baracken zu leben, reichlich billigen Wein zu trinken mit Frauen, die auch so denken wie wir. Oder hitzige Diskussionen über Kunst zu führen und dabei Charlie Parker oder Gary Mulligan zu hören. Es ist eine Art Anarcho-Existenzialismus.
Well, a lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado.
Eine Lesung von Jack Kerouac aus seinem berühmtesten Buch On the Road. Als der Roman 1957 in den USA erscheint, bedeutet er einen Wendepunkt im Leben des damals 35-jährigen Schriftstellers. Nach Jahren großer literarischer Produktivität als noch wenig bekannter Autor wird Kerouac über Nacht zum ersten Popstar der Literatur der Nachkriegszeit. Durch Auftritte und Lesungen in dem neuen Format der Fernsehtalkshows wird der eher schüchterne Schriftsteller als King of the Beats einem Millionenpublikum vorgestellt.
Er war der Star unter den Literaten und die Leute wollten ihm die Hand schütteln, wollten ihm begegnen, wollten ihn antatschen, ja, und er hat nur den Kopf geschüttelt und er kam überhaupt nicht klar mit diesem plötzlichen Ruhm. Damit hatte er nicht gerechnet und ihm ging es eigentlich ähnlich wie Elvis. Also wie soll man damit umgehen, mit dieser Fanhysterie?
Der Schweizer Autor Nicola Bardola hat zum 100. Geburtstag von Kerouac die erste deutschsprachige Biografie des amerikanischen Schriftstellers veröffentlicht.
Für mich war Jack Kerouac nie weg vom Fenster. Er war immer präsent und sein Manifest der Gegenkultur, ja, dieser Roman On the Road, altert unfassbar gut und dient jeder Jugendrevolte immer wieder als Vorlage, wie man sich gegen das Establishment wenden kann.
1944 hatte sich in New York die Keimzelle der Beat Generation gebildet. Im Umfeld der Columbia-Universität in Manhattan befreunden sich William Burroughs, Allen Ginsberg und Jack Kerouac miteinander, die drei bis heute berühmtesten Schriftsteller der Beat Generation. Während Ginsberg und Burroughs aus gut situierten Elternhäusern stammen, ist Jack Kerouac in einfacheren Verhältnissen aufgewachsen. Seine Kindheit und Jugend verbringt er in Lowell, Massachusetts, einer industriellen Provinzstadt in der Nähe von Boston. Sein Vater ist Drucker, seine Mutter arbeitet in einer Schuhfabrik. Als Kind bekam Jack Kerouac den Spitznamen Memory Babe. Er konnte sich lange Dialoge merken und Menschen exakt beschreiben, denen er nur kurz begegnet ist. Doch legt sich früh ein Schatten auf seine Kindheit.
Der frühe Tod seines älteren Bruders Gérard hat ihn sehr tief getroffen. Er war ja auch sehr religiös, es war ein katholisches Elternhaus. Und er hat da angefangen, schon damals Geschichten zu schreiben. Ein ganz frühes Vorbild war Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain. Und er hat praktisch schon damals seine Fassung davon konzipiert.
Neben der Literatur begeistert Jack Kerouac seit seiner Jugend die Musik. In New York angekommen, entdeckt er den Sound von Duke Ellington, Count Basie und den anderen Jazzgrößen der 1940er Jahre. Kerouac schreibt in der Zeitung der Columbia-Universität in Konzertbesprechungen euphorisch vom wirklichen Jazz, einer Musik, die nicht vorgeformt und frei für Improvisationen sei.
Now it's jazz, the place is roaring, all beautiful girls in there, one mad brunette at the bar, drunk with her boys. One strange chick I remember from somewhere, wearing a simple skirt with pockets, her hands in there, short haircut, slouched, talking to everybody. Up and down the stairs they come, the bartenders of the regular band of Jack and the heavenly drummer who looks up in the sky with blue eyes, with a beard.
Bebop, das ist es. Das war die Befreiung natürlich in musikalischer Hinsicht für Jack Kerouac. Er ging an Live-Konzerte, er hatte das Glück, an der Columbia University Musikliebhaber und auch Insider zu kennen, die ihn mitgenommen haben nach Harlem. Er hat die schwarzen Jazzer erlebt in einer absoluten Frühphase und das hat ihn nie losgelassen.
He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time low down.
Über seine erste Freundin, die Kunststudentin Eddie Parker, kommt Kerouac mit William Burroughs, Allen Ginsberg und Lucian Carr in Kontakt. Oft trifft man sich in den Wohnungen von Burroughs oder Eddie Parker, um bis tief in die Nacht über Literatur und Kunst zu diskutieren, Musik zu hören oder wilde Feste zu feiern.
Down in New Orleans, where everything is fine, all them cats is drinking that wine.
Aus Sicht der Eltern war das eine Katastrophe. Das waren Nichtsnutze, das waren Bohemians, Kaputtnicks, wie sie dann später genannt wurden in der Folge der Beatniks. Und sie hatten gehofft, dass sich Jack davon befreit. Aber ihm war klar, was für eine Ressource diese Freundschaften für ihn bedeuteten.
Im Herbst 1944 heiratet Jack Kerouac Eddie Parker. Doch die Ehe scheitert bereits nach wenigen Monaten.
Most fantastic man I've ever known. He was sweet and wonderful and unpretentious and
Jack Kerouac ist der fantastischste Mann, den ich je kennengelernt habe. Er war süß und wundervoll und ohne Eitelkeit. Er war so gutmütig und großzügig und intelligent. In seinen Büchern erzählt er, dass er mich nach Hause geschickt hat, weil ich zu viele Sandwiches gegessen habe. Das ist wahr. Wenn man weiß, was es bedeutet, Hunger zu haben, dann kann man vielleicht verstehen, dass ich dahin zurückgegangen bin, wo es einen vollen Kühlschrank und eine saubere Badewanne gibt.
Fortan wird sich Kerouac ganz auf das Schreiben konzentrieren. Zu seinen Vorbildern gehören die Protagonisten der Lost Generation aus der Vorkriegszeit, vor allem Thomas Clayton Wolfe mit seinen Beschreibungen amerikanischer Landschaften.
Thomas Clayton Wolfe war 22 Jahre älter als Jack Kerouac und hat ihn in dieser Frühphase ganz stark beeinflusst. Ansonsten kann man sagen, haben die Europäer auch Kerouac sehr, aber natürlich auch Hemingway und viele, viele andere. Er hat sogar Thomas Mann gelesen, The Magic Mountain.
Über eine Freundin von William Burroughs kommt Kerouac mit Drogen in Berührung. Er findet heraus, dass das Aufputschmittel Benzedrin den Fluss seiner Gedanken beschleunigt und die Produktivität des Schreibens steigert. Allen Ginsberg erinnert sich.
He used it for some books. He'd sit down and write continuously for several days and then sleep and then write again.
Er hat es für einige seiner Bücher benutzt. Manchmal hat er bis zu 24 Stunden lang ununterbrochen geschrieben, mit Hilfe von Kaffee und Benzedrin. Und dann hat er lange geschlafen. Damit hat er seinem Körper natürlich viel zugemutet. Und wahrscheinlich war das einer der Gründe dafür, dass er früh gesundheitliche Probleme bekam.
Während Kerouac sich 1946 um seinen sterbenden, krebskranken Vater kümmert, schreibt er nachts an seinem ersten Buch. Innerhalb von 2 Jahren entsteht ein Manuskript von 1800 Seiten. 1950 erscheint der Roman, auf 500 Seiten gekürzt, unter dem Titel The Town and the City.
Town and the City ist wirklich der Schüler von Thomas Clayton Wolfe, zeigt es jetzt der ganzen Welt, ich kann das auch. Auf meine Weise, es ist mein Mikrokosmos, aber das ist sowas von konventionell, das ist sowas von naturalistisch. Da fehlt der gesamte Jazz. Es wurde ganz gut besprochen, das Buch. Es liest sich auch immer noch sehr gut. Ja? Es ist angenehm. Aber es hat nichts mit dem Breakthrough zu tun, den Kerouac danach mit On the Road geschafft hat.
Gone. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken down river pier, watching the long, long skies over New Jersey.
Anfang 1947 lernt Kerouac in New York Neal Cassady kennen. Eine Freundschaft, die für seine weitere Entwicklung von großer Bedeutung sein wird. Im Gegensatz zu den Freunden des Beat-Movement aus New York kommt Cassady aus den untersten Schichten der US-amerikanischen Gesellschaft. Von seinem alkoholkranken Vater aufgezogen, lebte er in seiner Jugend in den armen Vierteln von Denver und in Erziehungsanstalten, in die er wegen wiederholter Autodiebstähle verbracht worden war. Gemeinsam mit Cassady unternimmt Kerouac in den folgenden Jahren mehrere Reisen, deren Schilderungen im Zentrum seines Romans On the Road stehen. Die Hauptfigur des Romans, Dean Moriarty, ist Neal Cassady stark nachempfunden.
Er zeigt ihn, er porträtiert ihn als Motor beim Unterwegssein. Er ist natürlich auch immer am Steuer, er ist der Ahab am Steuer sozusagen. Ja. Aber er ist natürlich auch literarischer Einfluss. Neal Cassady wollte selbst Schriftsteller werden. Er ist ja zur Columbia-Clique gefahren, um von denen zu lernen, wie man Romane schreibt. Das hat er nie geschafft.
Immerhin sind einige Briefe von Neal Cassady an Jack Kerouac erhalten geblieben.
Die Idee für den spontanen Stil von On the Road kam mir, als ich sah, wie der gute alte Neal Cassady seine Briefe an mich schrieb. Alles in der ersten Person, schnell, verrückt, sich bekennend, mit vollem Ernst. Sehr detailliert und, da es Briefe waren, mit echten Namen. Ich erinnerte mich auch an Goethes Prophezeiung, dass die zukünftige Literatur des Westens ihrem Wesen nach bekenntnishaft sein würde.
Jack Kerouac ist 4 Jahre älter als Neal Cassady. Er bewundert seinen draufgängerischen Freund für Eigenschaften, die er auch gerne hätte. Carolyn Cassady, die zweite Ehefrau von Neal, erinnert sich in der Filmdokumentation What Happened to Jack Kerouac.
So there's a lot of things in his books where I can see him putting on this macho trip, which was so foreign to him.
Es gibt viele Passagen in Jacks Büchern, in denen er sich als Macho gibt, was ihm eigentlich überhaupt nicht entsprach. In Neal hatte er jemanden getroffen, der von Natur aus das Prachtexemplar eines Machos ist. Ich bin mir sicher, dass er Neal um die Leichtigkeit beneidet hat, mit der er diesen Typ Mann verkörperte. Und doch hatte Neal auch eine mitfühlende Seite, die Jack ebenso hatte, sodass sie wie Pech und Schwefel zusammenhielten. Und dann beneidete Neal Jack wegen seiner Bildung und seiner bürgerlichen Herkunft, um einen Platz in der Gesellschaft. Neal hatte keinen.
Im Juli 1947 macht sich Kerouac per Anhalter auf den Weg von New York nach Denver, um Neal Cassady und Allen Ginsberg zu besuchen. Und er will den Westen der USA sehen.
Es war das Abhauen, das Verschwinden, das Losgehen. Und es gibt ja wunderbare Dialoge auch in seiner Prosa, die ja fast an Beckett erinnern, ja, warten auf Godot. Also Neal sagt dann, wir müssen los, wir müssen gehen, wir dürfen nie anhalten.
Im April 1951 entsteht in New York die Urfassung von On the Road. Kerouac schreibt den Text innerhalb von 20 Tagen nonstop auf eine 40 Meter lange Rolle Telexpapier. Wenige Monate zuvor hatte er Joan Haverty geheiratet, die als Kellnerin das Geld ins Haus bringt. Joan versorgt den manisch Schreibenden mit Essen und Kaffee und lässt sich jeden Nachmittag vom Fortgang der Erzählung berichten. Als Joan feststellt, dass sie schwanger ist, fordert Kerouac sie auf, das nicht geplante Kind abzutreiben. Wenig später kommt es zur Trennung. Die Ehe hielt nur 6 Monate. Erst 10 Jahre später wird Kerouac die Vaterschaft für seine Tochter Jen anerkennen.
He knew he couldn't stay in one place and raise a family. He kept dreaming about it and talking about it.
Er wusste, dass er nicht an einem Ort bleiben und eine Familie gründen konnte. Er träumte zwar immer wieder davon und sprach darüber, aber ich glaube nicht, dass er es sich jemals wirklich bewusst machte. Die meisten Frauen, denen er nahestand, waren entweder verheiratet oder mit jemandem liiert, warum auch immer. Er wusste instinktiv, dass er auf keinen Fall sesshaft werden und sich um ein Kind kümmern konnte. Er konnte sich um niemanden kümmern.
Also Kerouac ist, glaube ich, wirklich speziell, weil er eigentlich nicht bei einer Frau bleiben konnte und die Frauen das alle akzeptiert haben. Das ist der interessante Teil. Also er war definitiv kein Arschloch offensichtlich. Also er wurde so akzeptiert, wie er war, mit seiner Rastlosigkeit, mit seinem Versuch, wie ein Mönch zu leben, also als Einsiedler. Das hat er ja mehrmals versucht, auch wenn er mit den Frauen zusammen war.
Die Anglistin Stephanie Fetzer hat über die Schriftstellerinnen der Beat Generation geforscht. Gegenüber den Männern fühlten sie sich oft als Randfiguren, so der Titel der Autobiografie der Beat-Autorin Joyce Johnson, die von 1956 bis 1958 mit Kerouac zusammen war.
Das schreibt sowohl Joyce Johnson wie auch Dinah Prima oder Hedy Johnson, dass sie wie unsichtbar sich gefühlt haben in der Gegenwart dieser Männer. Ob sie jetzt auch in den Jazzkneipen mit dabei saßen, auch wenn sie vorgetragen haben oder zu Hause. Die Frauen standen unter der Kurantäle der Eltern und nur wenn sie heirateten, durften die Ehemänner ihnen bestimmte Dinge erlauben. Auch die Frauen wollten reisen. Daraus speist sich ja die Stimmung der Texte der Beat-Generation, durch das ganze Land zu reisen. Sobald aber ein Kind ins Spiel kam, war es extrem schwierig für die Frauen, dasselbe Leben zu verfolgen.
Kerouac findet für On the Road jahrelang keinen Verleger. Nahezu mittellos pendelt er zwischen New York und San Francisco, wo er über längere Phasen bei Neal Cassady und seiner Frau lebt, zeitweise in einem Dreiecksverhältnis. Zwischen 1951 und 1957 schreibt Jack Kerouac an mehreren Büchern, die erst nach seinem Durchbruch mit On the Road nach und nach veröffentlicht werden.
Es ist ein Glücksfall, dass On the Road nicht sofort veröffentlicht wurde. Auch wenn er natürlich gelitten hat. Aber er hat ja auch mal ein Angebot und er hat es dann auch zurückgewiesen. Also er selbst hat vielleicht gespürt, dass das vielleicht zu früh ist. Und in diesen Jahren hat er ja geschrieben wie besessen. Er hat weitergeschrieben und fast alles, was danach veröffentlicht wurde, war schon da, vor On the Road.
Plötzlich vernahm ich durch den Wind einen schön gebrochenen Jodler von seltsamer musikalischer und mystischer Intensität. Sah hinauf und es war Jeffy, der ganz oben auf der Spitze des Matterhorns stand und sein triumphales, gipfelbezwingendes, Buddha-Berg-zertrümmerndes Freudengeheul ausstieß. Es war wunderbar. Und lustig war es auch, hier oben auf dem nicht gar so lustigen Dach von Kalifornien mit all dem wallenden Nebel.
1954 befreundet sich Jack Kerouac in San Francisco mit einem Studenten der Anthropologie, der eine starke Affinität zum Buddhismus hat. Gary Snyder, der später selbst zu einem bekannten Schriftsteller der Beat Generation wird, ist ein erfahrener Bergsteiger und nimmt Kerouac auf einige seiner Touren mit. In seinem Roman The Dharma Bums, die Dharma-Jäger, der 1958 erschien, erzählt Kerouac von seinen Wanderungen mit Gary Snyder, der im Buch in der Figur des Jeffy nachempfunden ist.
Und plötzlich war dann alles wie beim Jazz. Geschah in einer verrückten Sekunde oder so. Ich schaute hoch und sah Jeffy in großen, 5 Meter weiten Sätzen den Berg hinuntersprinten. Er rannte, sprang, grub die bestiefelten Hacken tief in den Boden, federte knapp 2 Meter weit ab, rannte wieder los und segelte dann unter verrücktem Geschrei und Gejodeleien ein weiteres Mal über den Rand der Welt hinunter. Und in diesem blitzartigen Moment ging mir auf, dass es unmöglich ist, von einem Berg zu fallen, du Narr. Und nun sprang ich meinerseits mit einem Jodler auf und begann hinter ihm her den Berg runterzurennen.
They've got to catch 130, 132, 134, 136, all the way up to 146. Till the time of evening supper in homes of the railroad earth, when high in the sky the magic stars ride above the following hotshot freight trains.
Alan introduced me to Jack as marvelous.
Alan stellte mir Jack als einen großartigen Schriftsteller vor. Und dann las Jack uns an diesem Abend lange Passagen aus Oktober and the Railroad Earth vor. Das waren wunderbare Momente. Ich bekam sofort ein Gefühl dafür, was er schrieb.
Gary Snyder erinnert sich in der Dokumentation What Happened to Jack Kerouac.
Und dann hatten wir ein langes Gespräch über Buddhismus. Jack wurde zum ersten Mal in seinem Leben bewusst, dass es noch mehr Buddhisten in Amerika gab. Kenneth, Philip und ich saßen da, kicherten und sagten, klar, Jack, wir sind alle Buddhisten. In San Francisco sind alle Buddhisten.
Everybody in San Francisco is a Buddhist.
Early morning yellow flowers. Thinking about the drunkards of Mexico.
Auf Empfehlung von Gary Snyder nimmt Kerouac 1956 eine Stelle als Feuerwächter an, am Desolation Peak in den Cascade Mountains an der Grenze zu Kanada. 2 Monate allein auf einem Berg meditieren, ohne Alkohol und Drogen. Das ist der Plan. Stattdessen wird er in der Einsamkeit der Berghütte auf sich zurückgeworfen und denkt über sich und das Grauen der Welt nach. Seine Einsiedlererfahrung verarbeitet er in dem Roman Engel der Trübsal.
Wer, welcher normale Amerikaner verliert etwas, wenn es mitten im Wald brennt? Und was hat die Natur die letzten Millionen Jahre dagegen unternommen? In dieser Stimmung liege ich in mondheller Nacht bäuchlings auf meiner Pritsche und denke über das bodenlose Grauen der Welt nach. Die Erkenntnis, dass sich dieses bodenlose Grauen nirgends auf Erden bannen lässt. Ich gebe den Versuch auf, glücklich zu sein. Ich denke, also sterbe ich. Ich denke, also werde ich geboren. Lasst mich dennoch nichts sein. Wie ein glückliches Kind, das sich in einem jähen Traum verliert und wenn sein Freund es anspricht, hört es nicht. Sein Freund stupst es rührt sich nicht. Und als der Freund schließlich die Rein und Wahrheit dieser Trance erkennt, kann er nur staunen. So rein kannst du nie wieder sein. Aus solcher Trance mit glückseligem Liebesschimmer springen, im Traum ein Engel sein.
So here he is, Jack Kerouac. Jack told me a little earlier he was nervous. Are you nervous now? No? Good.
Von der Einsamkeit des Desolation Peak mitten ins Rampenlicht der New Yorker Literaturszene. 1957 findet Jack Kerouac endlich einen Verlag für On the Road. Und der Roman wird ein großer Erfolg. Mit Joyce Johnson ist zudem eine neue Freundin an seiner Seite.
Die Leute kannten ihn im ganzen Village. Als On the Road veröffentlicht war, war es sehr schwer, mit Jack allein zu sein. Es waren immer Leute da. Dauernd wollte irgendjemand vorbeikommen. Das war sehr anstrengend. Die Leute wollten unbedingt Kontakt mit ihm aufnehmen, auch physisch. Frauen wollten, dass er mit ihnen schlief. Ich erinnere mich, dass eine Frau auf einer Party zu mir sagte, du bist 21, aber ich bin schon 29. Ich muss jetzt mit ihm ficken.
I'd rather be thin than famous. I don't want to be fat.
Kerouac kommt nur schwer mit der plötzlichen Berühmtheit zurecht. Er wird gefeiert wie ein Popstar, leidet aber darunter, dass seine Literatur nicht verstanden wird. Sie wird als Erlebnisbericht eines Protagonisten der jungen neuen Generation gesehen. Er ist der King of the Beat. Aber der Jazz seines Schreibens, die spontane Komposition und Improvisation, die Vermischung von Realität und Fiktion zu einem neuen, innovativen Stil wurde nicht wahrgenommen. William Burroughs in der Dokumentation What Happened to Jack Kerouac.
He says this very clearly himself. He said, I am a spy in someone else's body and all my credentials.
Er hat es selbst einmal deutlich gesagt. Er sagte, ich bin ein Spion im Körper eines anderen. Und alle Bezüge und Perspektiven, die ich einnehme, alles, was ich geschrieben habe, ist komplett fiktiv. Er mischt in seinen Büchern Fakten und Fiktion, sodass die Leute denken, sie lesen Berichte von realen Ereignissen, während sie in Wirklichkeit Fiktion lesen. So habe ich es beispielsweise nie geschafft, die Behauptung von den Burroughs-Millionen loszuwerden, die er in Bezug auf mich und meine Familie in die Welt gesetzt hat.
In Interviews wirkt Kerouac zunehmend fahrig und unkonzentriert, eine Folge des jahrelangen exzessiven Alkoholkonsums. Er zieht sich für immer längere Perioden von der Öffentlichkeit zurück und kümmert sich um seine kranke Mutter, die er liebevoll Mémère nennt.
Bei Kerouac war diese Mémère, die hatte ihren Ort und da musste er immer wieder hin. Deswegen konnte er eigentlich weder in New York bleiben, noch in San Francisco, noch in Mexiko mit Burroughs. Er musste immer wieder zu Mémère. Und zu Mémère durfte keine Frau, die nicht mit ihm verheiratet war. Das hat er auch so durchgesetzt und das haben die Frauen dann so hingenommen.
What distinguishes the hippie movement from simply an orthodox, radical,
nothing.
Adamite movement.
Adamite?
Mm, there was a
Adam, cult. Adam and Eve or Atom?
Adam.
In den 60er Jahren mündet die von der Avantgarde der Beat Generation getragene Gegenkultur in das Massenphänomen der Hippie-Bewegung. Jack Kerouacs Werke wurden zunehmend als Inkunabeln der Jugendbewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesehen. Über die Verbindungen zwischen der Beat Generation und der Gegenkultur der 1960er Jahre veranstaltete die US-amerikanische Sendereihe The Firing Line im September 1968 eine Talkshow, zu der auch Jack Kerouac eingeladen wurde. Es war sein letzter öffentlicher Auftritt.
We're all in our 40s and we started this and the kids took it up and everything. But a lot of hoods, hoodlums.
Wir haben die Bewegung in Gang gesetzt und die Kids haben es aufgenommen. Viele Scharlatane und Kommunisten haben sich damit drangehangen. Und Ferlinghetti verkehrte die ursprüngliche Idee ins Gegenteil. Die Beat-Generation war eine Generation der Seligkeit und der Freude, des Lebens und der Zärtlichkeit. In den Zeitungen schrieben sie dann aber von sich gegenseitig schlagen, vom Beat-Aufstand. Vorstellungen, die ich nie hatte. Ich bin katholisch, ich glaube an Ordnung, Sanftmut und Frömmigkeit. Die Idee war rein in meinem Herzen.
This was pure in my heart.
Well, of course, he started a cultural revolution.
Er hat eine Kulturrevolution von beispiellosem weltweitem Ausmaß ausgelöst. Er hat es nicht wahrhaben wollen, aber er war eine der Personen, die das initiiert haben, die ganze Beat-Bewegung. So etwas hatte es nie zuvor gegeben. Ursprünglich waren die Beats ja unpolitisch. Andere, die politisch waren, griffen die Ideen auf und führten sie zu ihrer logischen Konsequenz. Kerouac war völlig unpolitisch. Ich glaube nicht, dass er jemals an einer Demonstration teilgenommen oder eine Petition unterschrieben hat. Aber er hat die Bewegung ins Leben gerufen.
Er war ja ambivalent. Einerseits hat er weiter die musikalische Entwicklung verfolgt, den Rock'n'Roll auch. Er äußert sich auch zu den Beatles. Es wäre beinahe zu einer Begegnung gekommen zwischen John Lennon und Jack Kerouac. Es gibt einen Brief von Jack Kerouac, in dem er sagt einer Verlegerin, On the road is nicht tot, es geht weiter. Schau dir an, wie die Beatles sich schreiben. Beat. Und es ist ja auch klar, dass John Lennon bei der Namensgebung vom Beat beeinflusst war. Er verfolgt es, er wird aber nicht zum politischen Agitator. Im Gegensatz zu Allen Ginsberg zieht er sich eher zurück.
Tears would come to his eyes very often in his later years in conversation.
In seinen späteren Jahren kamen ihm sehr oft die Tränen, wenn er über etwas sprach, das ihm nahe ging. Seine Mutter, seine Katzen, sein Schreiben, seine Romane, der Zustand der amerikanischen Gesellschaft, aber vor allem, wenn es um Musik oder um Jesus Christus ging, insbesondere um die Kreuzigung. Es war, als ob er selbst durch eine Kreuzigung ging. Sein Körper verfiel zusehends.
Am 21. Oktober 1969 stirbt Jack Kerouac im Alter von 47 Jahren.
Irgendwas, irgendwer, irgendein Geist verfolgte uns alle durch die Wüste des Lebens und holte uns unweigerlich ein, bevor wir den Himmel erreichten. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, kann es natürlich nur der Tod gewesen sein. Der Tod holt uns vor dem Himmel ein. Das Einzige, wonach wir uns zeitlebens sehen, ist die Erinnerung an ein verlorenes Glück, das wahrscheinlich im Mutterleib erfahren wurde und erst im Tod wieder erfahren werden kann, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Aber wer will schon sterben? Doch dazu später.
Lonesome Traveler. Jack Kerouac, Pionier der Beat Generation. Eine Sendung von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki. Es sprachen Bettina Hoppe, Laurenz Laufenberg, Anne Ratzfeld und Tilma Kuhn. Regie Stefanie Lasai, Ton Ralf Perz, Redaktion Dorothea Westphal. Anfang des Jahres sind Die Dharma-Jäger in neuer Übersetzung erschienen, sowie erstmals auf Deutsch der dritte Band von Kerouacs autobiografischem Zyklus Engel der Trübsal.